Die Predigt, die ich jetzt sage und weitergebe, ist eine Predigt, die aus der aktuellen Situation entstanden ist. Wir haben ja vor einigen Wochen, ging der Krieg ja in der Ukraine los. Und da habe ich mir gedacht, da musst du was zu schreiben. So entstand diese Predigt also gewissermaßen spontan. Und ich dachte, dass zu einer Predigt, die uns ermutigt, besonders eben auch der Römerbrief taugt, Römer 8. Und da werden wir heute ein wenig drüber nachdenken, Römer 8. Ich werde nur sporadisch das ein und andere Wort da herausgreifen. Das Thema ist, wir werden überwinden. Dieses Wort, was da steht, überwinden, wenn man das so in der Sprache der Bibel nachschaut, könnte man genauso gut sagen, wir werden siegen, wir werden gewinnen. Ja, das sieht nicht immer so aus, als wenn wir immer siegen oder gewinnen würden. Ich denke an die Situation, ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal erzählt habe, vor Wochen war es so, dass ja, die Mission für Südosteuropa ein Zentrum hat, wo auch Kinder untergebracht sind, so Kinderheim. In Mariupol, ja, das ja immer jetzt in den Schlagzeilen ist. Und dann kam der Tag, dass sie sagten, das geht so nicht weiter, wir können nicht mit den Kindern hier bleiben. Und dann haben sie die ganzen Kinder genommen, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob ein Bus war, und Kinder in den Bus rein und dann losgefahren, durch die Frontlinie durch. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn du da Mitarbeiter bist und hast Verantwortung für 60 Kinder, und dann fährst du durch dieses Kriegsgebiet durch, Frontlinie. Man weiß nicht, ob da gerade einer auf die Idee kommt, den Bus abzuschießen oder so. Und fährt durch und Gott hat Gnade geschenkt. Sie sind durchgekommen, halten sich jetzt auf in der Nähe der polnischen Grenze, sind also nicht nach Polen, sondern sind noch innerhalb von Polen und sind dort eben aber jetzt auch erst einmal so in Sicherheit. Dann bekamen wir die Nachricht vor kurzem, am 13. März sind Mariupol 5 Brüder erschossen worden. Ja. Das ist die Situation, das hörst du nicht in Nachrichten so in der Weise. Da hört man natürlich auch vieles, aber an diesen Leuten hängen auch zum großen Teil Familien. Also es ist schon eine sehr besondere Situation und ihr wisst ja, Mission für Südosteuropa, ich darf das jetzt nochmal aufgreifen, Roland hat es ja schon getan, aber aus der aktuellen Situation einfach heraus, weil wir eben auch in der Ukraine arbeiten. Es ist eine ganz schwierige Lage dort und wir überlegen, wie wir da in unterschiedlicher Weise eben auch helfen können. Vielleicht soweit zu dieser Situation. Betet bitte dafür, dass der Krieg in der Ukraine bald aufhört. Und jetzt in so eine Situation hinein, also ich dachte, das ist ja grausam, diese Situation, habe ich gedacht, da muss was Mutmachendes her. Haben wir Christen nicht auch in solchen Situationen noch etwas Mutmachendes? Haben wir noch etwas, wenn es auch ganz dreckig geht, doch immer noch eine Hoffnung? Haben wir, wenn es schwierig wird und wir manchmal die Probleme nicht überschauen? Ich war gestern auch unterwegs, auch im Kreis von Brüdern, und ja, da hielt jemand eine Andacht und sagte, ist es eigentlich, wenn wir Kontrollverlust haben? Also Kontrollverlust in dem Sinne, dass er meint, wenn wir nichts mehr selber machen können, ne? Wir haben keine Kontrolle mehr, wir können das Problem nicht selber lösen. Es ist einfach da. Wir müssen damit leben oder wir wissen nicht, wir müssen irgendwie damit umgehen. Dann habe ich nachgedacht, habe gedacht, weißt du, du hast auch in deinem Leben einige Male Kontrollverlust gehabt, in dem Sinne eben, dass man nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und doch dürfen wir wissen, dass wir eine Perspektive haben als Christen. Und heute Morgen haben wir ja nicht nur die Ukraine, sondern wir haben auch unsere Situation, unsere Fragen, die wir haben in unserem kleinen Leben eben. Und es könnte ja sein, dass wir auch da Fragen haben, wie es weitergeht. Und dass wir auch da nicht alles unter Kontrolle haben, in dem Sinne, dass wir wissen, wie es weitergeht. Aber dass wir wissen dürfen, wir haben trotzdem eine Perspektive. Und darum dreht es sich jetzt in dieser Predigt. Und ich lese eingangs einige Verse oder weise auf Verse hin. Jesus hat schon gesagt, ihr werdet hören von Kriegs- und Kriegsgeschrei. Matthäus 24. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also wenn wir Angst haben in dieser Welt, ist das nichts Besonderes. Wir werden immer wieder mal Angst haben. Aber Jesus sagt, ich habe sie besiegt, diese Welt. Und wenn wir uns an diesen Jesus Christus hängen und halten, dürfen auch wir mit ihm überwinden. Ich gehe ein auf ein Wort jetzt zuerst, es sind einige Worte aus dem Römerbrief Kapitel 8, und zwar Kapitel 8 ab 31. Da sagt Paulus, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja, natürlich sagen wir, da sind viele Dinge, die gegen uns sein können. Ja, ob das der Arbeitgeber vielleicht ist oder praktisch Krankheit oder sonst irgendwelche Menschen, die uns im Moment nicht wohlgesonnen sind. Aber Paulus sagt hier, wenn Gott auf unserer Seite steht, dann sind wir immer in der stärkeren Position. Nicht äußerlich unbedingt, aber wir dürfen gewiss sein, Gott steht zu uns. Und diese Gewissheit dürfen wir entnehmen aus diesem Wort, hier was Paulus ja auch anspricht in Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Gott steht auf meiner Seite, weil er mich durch Jesus Christus gerecht gemacht hat. Ich darf in der Gemeinschaft Gottes leben. Das werden wir gleich noch weiter uns vor Augen stellen. Also Gott steht auf meiner Seite. Wir bekamen vorgestern eine schlimme Nachricht aus dem Bekanntenkreis einer der liebsten Freundinnen meiner Frau. Dort bekamen wir auf Umwegen, wie das manchmal so ist, dann die Nachricht, dass plötzlich ihr Mann, der 58 Jahre alt ist, auf der Bank saß und in sich zusammensackte und tot ist. Von jetzt auf gleich. Jetzt muss die Frau damit erstmal fertig werden. Man kann sich nicht verabschieden. Es ist einfach so in sich zusammengesackt, es war zu Ende. Was tröstet da noch, wenn nicht Gott? Nun könnte man natürlich sagen, naja Gott, warum hast du das so zugelassen, dass er schon mit 58 Jahren gestorben ist? Wir wissen es nicht. Aber wenn wir solche Fragen stellen, müssen wir uns auch der Wirklichkeit stellen, dass auf der anderen Seite keiner mehr trösten kann in solchen Situationen, eben als Gott selber, der größer ist, auch als der Tod und als die Not. Ich wünsche mir, dass ich das immer wieder begreife in der Not meines Lebens, dass ich sage, Gott, ich verstehe dich vielleicht in der Situation nicht, aber wenn ich Trost bekommen will, Ermutigung bekommen will, muss ich zugeben, keiner kann so trösten wie du. Und zu helfen auch, zu ermutigen. Johannes sagt einmal im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4, Kinder, ihr seid von Gott, ihr habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Ein wunderbares Wort. Auf meiner Seite steht der, der größer ist als alles andere. Ich hoffe, das macht dir Mut in deiner Krankheit, in der du dich im Moment befindest, oder in Beziehungskrisen in deiner Familie, die dich unruhig werden lassen, wo du nicht weißt, wie das weitergehen soll und so. Und das ist auch ein Wort für Christen in der Ukraine. Nicht leicht ausgesprochen, nicht, es wird schon wieder gut und so. So einfach ist das nicht. Die Situation ist nicht gut, aber wir wissen, dass Gott da ist, der mein Leben hält. Und egal was passiert, er es immer noch hält. Und wenn ich sogar durch den Tod hindurchgehe, er hält mich immer noch. Also, wir überwinden, weil Gott auf unserer Seite ist. Jetzt lege ich noch eine Schippe drauf, wenn man so will. Und komme in Römer 8 zu einem bekannten Vers, der aber nicht einfach zu leben ist. Da sagt Paulus, Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist ein wunderbares Wort, eine große Wahrheit. Aber sie auch in der konkreten Notsituation zu leben. Herr, ich glaube dir, dass du auch die Not für mich zum Besten gestaltest. Was sagen wir denn der Freundin meiner Frau, mit der sie auch viele Jahre groß geworden ist? Sie haben zusammen die Bibel gelesen, sie waren zusammen, haben einen Bibelkreis gegründet, Jugendbibelkreis gegründet damals. Ne? Wir waren ja auch mal jung. Und Jugendbibel waren zusammen und haben Gottes Wort gelesen. Und plötzlich stirbt der Mann von heute auf morgen. Und was ist dann, wie soll das mir zum Guten dienen? Ihr merkt, manche kennen das ja von euch, wie sie einen lieben Menschen verloren haben. Wie soll das gehen? Paulus erläutert das auch wiederum im Römerbrief, Kapitel 5, dass er eben dort sagt, wisst ihr, es ist so, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Mit anderen Worten sagt hier Paulus, wisst ihr, die Dinge sind nicht schön. Ich wollen wir auch nicht schön reden. Aber Gott kann dadurch euer Leben, eure Persönlichkeit und euren Glauben reifen lassen. Ja, es aus Bewährung, wie es hier heißt, geht es eben weiter in dieser Reihenfolge. Bewährung, Bedrängnisse, Geduld, Geduld, Bewährung, Bewährung, Hoffnung. Das ist der Hintergrund. Herr, hilf mir, wenn es schwierig wird in meinem Leben, es nicht einfach nur zu verdrängen oder dem ausweichen zu wollen. Es hilft ja doch nichts, es ist ja da. Sondern hilf mir zu verstehen, dass du bei mir am Werke bist, mich umso mehr zu dir hinziehen möchtest, noch mehr mich im Glauben gründen möchtest, bei all dem Theater, was wir momentan haben. Wir leben in einer Zeit, mir fällt es gerade so spontan ein, wo die Leute aktuell wieder Angst haben. Vor Corona war es die Klimaproblematik, Angst vor dem Klimawandel. Dann kam Corona, war Klima erstmal wieder beiseite etwas. Leute haben Angst vor Corona. Dann kam die Ukraine-Krise, dann war Corona wieder so ein bisschen beiseite. Angst vor dem Krieg da in Europa. Christen dürfen wissen, dass Gott auf ihrer Seite steht. Das ist nicht so einfach, hier, wie es gelesen wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Da braucht man dann auch schon mal einen Bruder oder eine Schwester, die einem zur Seite stehen, um das verarbeiten zu können, die konkrete Angst meines Lebens im Moment unter die Füße zu bekommen. Aber wir dürfen es, weil wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint, auch wenn wir es im Moment nicht kapieren. Ich gehe einen Schritt weiter und schließe diesen Aspekt ab. Gott steht auf unserer Seite mit dem Wort aus Vers 16 im Römerbrief: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kinder, die wir an Jesus glauben. Das heißt, Gott sorgt für seine Kinder. Das hat Jesus einmal in einem Wort weitergesagt, Matthäus 7, Vers 11. Er sagt einmal: Wenn auch ihr hier, die ihr doch böse seid, sagt er zu den Menschen der damaligen Zeit, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Herr, du wirst mich versorgen. Du wirst darauf achten, dass ich nicht untergehe. Ich weiß nicht, wie es konkret mit meinem Leben gehen wird, ob mich vielleicht schwere Krankheit erreicht oder Leute sich von mir abwenden oder eben gehen von mir. Aber ich werde nicht untergehen, ich werde überwinden, weil du da bist, Herr. Du sorgst für dein Kind. Wir kommen zu einem zweiten Gedanken in diesem Zusammenhang. Wir werden überwinden. Wir werden überwinden, weil die Kraft der Auferstehung in uns ist. Das ist vielleicht ein bisschen fremd formuliert. Die Kraft der Auferstehung in uns ist, was ist das denn? Der Ausgangsvers ist Vers 11 in Römer 8. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Paulus sagt: Wisst ihr, liebe Leute, die ihr Jesus angenommen habt, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und er ist auferstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den der Vater ihn auferweckt hat. Und dieser Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird in gleicher Weise auch euch auferwecken und euch einmal einen neuen Körper geben. So. Aber dieser Geist Gottes ist schon da, der ist jetzt schon in euch drin. Es gibt ja gar kein Vertun, werde ich auferstehen, werde ich in den Himmel kommen, ja, nein. Dieser Geist Gottes ist da und er ist der Garant, dass wir einmal auferstehen werden und auch in der Gemeinschaft Gottes leben werden. Dieser Geist Gottes, von daher ist die Frage des Todes auch irgendwie geklärt. Wenn wir auch sterben, gehören wir trotzdem noch dazu. Leben wir weiter in der Gegenwart von Jesus Christus. Die geistliche Gemeinschaft mit Jesus wird nicht aufgehoben durch den Tod. Das ist die Botschaft, die wir an Krankenbetten haben, wo wir Sterbende besuchen. Ich fand es so schön, dass du warst jetzt nicht bei Sterbenden, Dorothee, aber du hast nachgehakt. Du hast Leute gefragt, wie geht's und so. Das ist sehr, sehr wertvoll. Was für eine Botschaft haben wir dann? Dass diese Botschaft, dass Gott in uns schon gegenwärtig ist. Wir sind nicht alleine heute. Und durch diesen Geist Gottes wird uns auch nicht die Gemeinschaft flöten gehen, wenn wir einmal sterben werden. Wir werden bei Jesus sein und einmal wird dieser Geist Gottes uns auch einen neuen Körper geben. dieser Geist Gottes macht nicht nur körperlich lebendig, geistlich lebendig, erhält uns die Gemeinschaft mit Jesus, sondern dieser Geist Gottes ist auch der, der heute schon unser Leben verändert. Davon spricht Paulus auch sehr deutlich, auch in Römer 8. Dort sagt er ja dieses Wort, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, welche der Geist Gottes in Bewegung setzt, die sind Gottes Kinder. Also, das heißt mit anderen Worten, wenn der Geist Gottes in uns drin ist, dann merke ich plötzlich, oh, das Wort, was ich gerade gesagt habe zu meiner Frau, war vielleicht doch nicht so schön. Vergib mir bitte. Der Geist Gottes klopft bei mir an und sagt, Junge, da hast du was verkehrt gemacht. Oder wenn du weißt, du lebst in einer Situation der Unversöhnlichkeit mit irgendeinem Menschen und du hast noch nicht alles getan von deiner Seite, dies aufzulösen, dann klopft der Heilige Geist an und sagt, Junge, kläre das. Und so werden wir zu einem Licht in dieser Welt. Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5. Und das wirkt dieser Geist Gottes, der Geist der Auferstehung, der in uns drin ist. Der kann auch Beziehungen neu auferstehen lassen. Um es mal mit diesen Worten zu sagen. Und das ist natürlich ein Zeugnis in dieser Welt. Wenn die Leute an uns sehen, da sind Menschen, die leben Versöhnung, die leben Freundlichkeit, die distanzieren sich nicht, sondern sie gehen auf andere Menschen zu. Der Geist Gottes ist der Geist der Auferstehung, der eben auch Neues wirkt. Ein Wort, was mir auch auffiel in diesem Zusammenhang, war eine Bedrohungssituation der Gemeinde Jesu. Ganz am Anfang, als die Gemeinde sich neu zusammenfand nach Pfingsten, da wurden sie gleich von Anfang an bedroht. Ihr dürft nicht reden von Jesus, wurde ihnen gesagt. Und dann haben sie zusammen gebetet. Wir können diese Begebenheit lesen, Apostelgeschichte 4. Du siehst ihr drohen, sagen die Beter. Du siehst, wie sie auf uns zukommen, sagen, redet nicht mehr von Jesus. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir wollen doch weiter das Evangelium weitersagen. Wir wollen doch weiter Christen sein. Wir wollen ein Zeugnis sein in dieser Welt. Das war ihnen übrigens das Anliegen. Sie haben nicht gesagt, Herr, hilf uns, bewahre uns und so. Haben sie vielleicht auch gebetet. Aber was uns überliefert ist, sie Angst hatten, stumm zu werden. Nicht mehr ihren Glauben zu leben, auch nichts mehr von Jesus weiterzusagen. Und dann heißt es dann in dem Zusammenhang, Vers 31, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ich bin sicher, wir wissen nicht, was auf unser Leben zukommt, auch was auf die Gemeinde Jesu zukommt. Wir leben noch in einer großen Freiheit zur Zeit, aber es sind auch manche Zeichen zu erkennen, wo wir den Eindruck haben, es könnte wirklich enger werden demnächst, auch für bekennende Christen. Und manch einer wird dann sagen, ja, wie werde ich denn dann reagieren? Werde ich dann auch bei Jesus bleiben? Und hier haben wir so ein Wort, das uns Mut machen darf. Wenn es soweit ist und wir flehen zu Jesus, dürfen wir davon ausgehen, dass er uns auch die Kraft gibt, bei ihm zu bleiben und durchzuhalten. Wir können das nicht theoretisch vorher durchspielen. Wenn es dann so sein wird, werden wir erleben, wie Gott uns durchbringen wird. Das ist auch eine wunderbare Tatsache. Und so kommen wir dann zu dem letzten Punkt. Wir überwinden, weil die Herrlichkeit größer als alles Leid sein wird. Das ist die Perspektive, die in besonderer Weise eben noch über allem steht. Römer 8, Vers 18. Ich habe immer wieder auch schon auf dieses Wort hingewiesen, weil es so unglaublich stark ist. Er sagt dort, Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Zeit der Leiden wird nicht ins Gewicht fallen. Jetzt sagt das mal einem, der im Kriegsgebiet in der Ukraine ist. Ja. Dein Leid fällt nicht ins Gewicht, die Herrlichkeit ist viel größer. Das wäre natürlich eine sehr unglückliche Seelsorge. Ihr versteht, so kann man das nicht formulieren. Aber die Wahrheit ist da. Und ich sage nur euch so von meiner Sicht her, ich kann manches Leid in dieser Welt schon nicht verstehen, habe ich immer wieder auch schon gesagt. Wenn ich dann Leute sehe, die Schmerzen haben oder in irgendwelchen Beziehungskatastrophen leben und man kann nicht helfen und es ist einfach so, wie es ist, kann das denn noch getoppt werden? Paulus sagt, die Herrlichkeit wird größer sein. Herr, hilf mir, dass ich das auch in Anfechtungssituationen immer wieder neu begreife. Das Leben hier kann manchmal sehr, sehr schwer sein. Aber die Herrlichkeit wird größer sein. Und das kann uns wirklich dann auch ermutigen. Ich möchte ein Wort vom Apostel Paulus noch weitergeben aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Abvers 7. Da merken wir etwas von dieser Spannung, in der wir als Christen leben. Auf der einen Seite sind wir auch gebrechliche Gefäße, jeder von uns. Auf der anderen Seite haben wir eine unübertroffene Hoffnung und Perspektive für unser Leben. Und das findet bei Paulus folgenden Niederschlag im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Abvers 7. Er sagt, wir haben diesen Schatz des Evangeliums in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu in unserem Leibe, auf dass das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Merkt ihr diese Spannung? Also ich finde das so schön, wenn das heißt, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wieso denn nicht? Und da kommt eine wesentliche Antwort, nämlich am Schluss dieses 2. Korintherbriefes, Kapitel 4, die Verse 17 und 18. Die mir die Augen öffnen wollen, diese Verse, da heißt es, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, auch nochmal diese interessante Ausdrucksweise, die Bedrängnis, die leicht ist, Paulus hat wirklich ganz schwere Zeiten durchgemacht, das war nicht immer leicht, aber er formuliert es so, im Blick wahrscheinlich, im Kontrast zur Herrlichkeit, die einmal kommen wird. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, jetzt der entscheidende Punkt, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus sagt, hier, was wir hier vor uns haben, wo wir uns hier alle so sehen, das ist wunderbar, ich freue mich, euch zu sehen. Aber wir werden alle älter und irgendwann sind wir nicht mehr da auf dieser Erde. Wir sind zeitlich, wir sind vergänglich. Alles auf dieser Erde ist vergänglich. Und wir haben ja so die Angewohnheiten, das gehört ja auch zu unserem Leben dazu, weil wir ja auch Verantwortung haben auf dieser Welt, dass wir das, was hier läuft, auch ernst nehmen. Keine Frage. Und dennoch, denke ich, haben wir manchmal das Problem, dass wir nur das Sichtbare im Auge haben. Und gar nicht mehr auch gerade in Notsituationen sehen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die größer ist. Warum ist sie größer? Diese Wirklichkeit Gottes, der unsichtbaren Welt, warum ist sie größer? Weil sie ewig ist. Wir bleiben oft stecken bei dieser sichtbaren Welt und kriegen die Kurve nicht mehr. Ich kann das gut verstehen. Es ist oft sehr schwer. Wir sehen es eben, die Not. Wir hören die Not. Keine Frage. Und doch ist es eine Wahrheit, dass es eine unsichtbare Welt gibt, eine unsichtbare Welt Gottes, die ewig ist. Und so möchte ich mir Mut machen, natürlich euch auch, und sagen, du, bleib nicht bei dieser sichtbaren Welt stehen, wo du manchmal verzweifeln willst, manchmal auch an dir selber verzweifeln willst, sondern schau auf diese unsichtbare Welt Gottes, die noch größer ist, weil sie ewig ist. Und finde darin Trost und Ermutigung in deinem Leben. Wenn die Christen in der Ukraine auf der Flucht sind, ja, ist alles sehr ungewiss, sie wissen nicht, schaffen sie es nicht. Wie wird es sein? Werden sie vielleicht auf dem Weg irgendwie abgefangen? Werden sie vielleicht sogar umgebracht? Sie wissen es nicht. Was in solchen Situationen nur noch hochhält, ist letztlich die Gewissheit, es gibt eine höhere Wirklichkeit und das ist die Wirklichkeit Gottes, die ewig ist. Sie können mich erschießen, aber sie können mir meinen Jesus nicht nehmen. Ich kann krank werden und sterben. Es kann schwere Beziehungskrisen geben in meinem Leben. All das kann sein in dieser sichtbaren Welt. Aber sie können mir meinen Gott nicht nehmen. Sie können mir meinen Jesus nicht nehmen. Und diese unsichtbare Wirklichkeit ist eine ewige Wirklichkeit. Im Gegensatz zu all dem, was wir sehen und erleben auf dieser Erde. Das macht mir Mut. Das macht mir Mut und das gibt Perspektive für unser Leben, auch für unser kleines Leben, wo wir unser Leben eben leben, dass wir das wissen dürfen. Wir werden überwinden, weil Gott auf unserer Seite steht, durch Jesus Christus. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du da bist. Und dass du uns in deine Ewigkeit mit hineingenommen hast, die größer ist als alles, was wir hier auf dieser Erde erleben, so schwer es uns beeindruckt, wie es uns beschäftigt, wie es uns runterziehen möchte. Herr, lass uns immer wieder neu diesen Blick haben auf dich und die unsichtbare Wirklichkeit deiner Gegenwart, die ewig ist. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.
Gott sei gelobt. Er gibt euch Kraft und Stärke durch die rettende Botschaft von Jesus Christus. Dem alleinweisen Gott, den wir durch Jesus Christus kennen, ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.